Ich muss euch etwas gestehen. Ich habe seit einiger Zeit Probleme mit einer Dame in meinem Leben. Große Schwierigkeiten. Wir verstehen uns irgendwie nicht. Sie ist total internetabhängig. Und wenn ich sie was frage, dann bekomme ich die seltsamsten Antworten. Das Problem mögen manche von euch kennen. Sie funktioniert kaum so, wie ich dachte. Und sie hört auf den Namen Siri. Siri ist eine Funktion beim iPhone, die faulen Leuten wie mir das Tippen erspart. Aber Siri, wenn ich sie etwas frage, gibt mir manchmal sehr, sehr komische Antworten. Wenn ich sie zum Beispiel so eine Frage, die uns alle bewegt, frage, Siri, was ist zuerst da, Henne oder Ei? Dann antwortet sie, du kannst eine Eieruhr stellen, aber keine Hühneruhr. Keine Ahnung, ob das jetzt hilfreich ist. So, es hat irgendwie was mit der Frage zu tun, aber so eine richtige Antwort. Auch was ihre Identität angeht, scheint Siri sich nicht so ganz sicher zu sein. Wenn ich sie frage, Siri, was bist du? Dann sagt sie, es ist mir ein Vergnügen. Irgendwas, und vor allem, das war jetzt das Schlimmste, das Ganze hat mich persönlich getroffen, als ich sie fragte, Siri, liebst du mich? Dann war ihre Antwort, oh, guck mal, ein Eichhörnchen. Es ist wirklich bitter. Bei meiner Kommunikation mit Siri hapert es auf alle Fälle. Und wie nervig ist das denn bitte, wenn man Fragen stellt und dann Antworten bekommt, nur dass die nichts wirklich mit meiner Frage zu tun haben. Das Prinzip mancher Menschen, man kennt es aus der Politik, scheint zu sein, ich bedanke mich für die Frage und beantworte eine andere. Und was davon noch eine Steigerungsform ist, ist, wenn wir Antworten bekommen, obwohl wir überhaupt gar nichts gefragt haben. Kommunikation ist eine sehr heikle Sache. Wir können nächste Folie. Antworten auf Fragen, die niemand gestellt hat. Kommunikation ist immer eh schon herausfordernd und schwierig. Aber jetzt sind wir als Menschen, die Jesus nachfolgen, die an ihn glauben, genau dazu aufgerufen, die gute Nachricht von ihm zu kommunizieren. In Apostelgeschichte 1, Vers 8 sagt Jesus, als er sich von seinen Jüngern verabschiedet, da sagt er, ihr sollt meine Zeugen sein. Zeuge ist sozusagen ein Spezialbegriff der Kommunikation, etwas bezeugen. Wir haben letzte Woche gehört, die gute Nachricht ist etwas, was alle Menschen angeht. Es gilt universell. In Jesus hat Gott sein Projekt der Erneuerung, der Neuschöpfung angefangen und wir können ein Teil dieser neuen Realität schon sein. Und klar ist es dann was, was wir teilen müssen, weil es zu gut, um es für uns zu behalten. Oder? Ganz ehrlich, für die meisten Menschen um uns herum, in unserer Kultur, in unserer Gesellschaft, ist es doch manchmal eher so, als würden wir Fragen beantworten, die sie nie gestellt haben. Vor 2000 Jahren, als eine subversive Gruppe von Jesus-Nachfolgern sich im ganzen Römischen Reich ausgebreitet hat, da war das klar, warum die Message von Jesus irgendwie eine gute Nachricht war. Und gut ist eine Nachricht, wenn man die Vorgeschichte kennt. Und diese Vorgeschichte, die Zeit rund um Jesus, hat eine Frage aufgeworfen. Und diese Frage wurde dann mit Jesu Leben oder besser mit seinem Leben, seinem Tod und seiner Auferstehung beantwortet. Die Frage war damals speziell von den Juden, von den Israeliten damals, die Frage war, wann wird Gott uns erlösen? Wir sind unterdrückt, wir sind immer noch im Exil, wir sind Fremde im eigenen Land und wir warten darauf, dass Gott uns erlöst. Und diese Frage wurde von Jesus beantwortet. Und heute? Was ist heute die Frage eigentlich, auf die die gute Nachricht die Antwort ist? Wie können wir diesen Graben überwinden? Was macht die gute Nachricht heute zu einer guten Nachricht? So dass es nicht in den Ohren von den Menschen um uns herum klingt wie, oh, guck mal, ein Eichhörnchen, sondern tatsächlich die Fragen beantwortet. Wisst ihr, wovon man niemanden groß überzeugen muss? Ist Trampolinspringen. Trampolinspringen ist was, das macht einfach Spaß. Das ist einfach was Schönes. Und vielleicht erinnert ihr euch an eure Kindheit. Trampolinspringen, da muss man nicht groß Worte machen. Trampolinspringen macht einfach Spaß und ist schön. Wenn man jetzt anfangen würde zu erklären, was macht Trampolinspringen eigentlich so schön, dann wäre das gar nicht so einfach. Eine Weltklasse-Balletttänzerin wurde mal nach ihrem Tanz gefragt, was ihr Tanz denn bedeutet hätte. Und ihre Antwort war: Wenn ich es mit Worten hätte sagen können, hätte ich es nicht zu tanzen gebraucht. Das Tanzen war viel mehr, als sie hätte erklären können. Wir können anfangen, das Prinzip von Sprungfedern und diesem elastischen Material zu beschreiben und was passiert, wenn mein Körpergewicht irgendwie nach unten von der Erdanziehung gezogen wird und es mich dann aber aufgrund dieses Materials wieder nach... Es wird euch nicht wirklich Spaß drauf machen und wirklich Lust mitzuspringen. Aber wenn ihr mir zuseht beim Springen, wenn ich sage, spring doch mal eine Runde mit, dann macht es viel, viel mehr Sinn, intuitiv. Das Erklären, wie es funktioniert, wird immer hinter dem zurückbleiben, wie es sich anfühlt. Wenn Jesus sagt, wir sollen ihn bezeugen, wir sollen seine Zeugen sein, dann meint das, dass wir mitten in einer Kultur, die die Freude des Trampolinspringens noch nicht kennt und die Musik noch nicht hört, auf die wir tanzen, dass wir da Leute einladen dürfen, mitzuspringen und mitzutanzen. Und ja, das heißt auch, dass wir Gründe liefern und dass wir erklären, was das mit dem Glauben ist und wie das funktioniert. Und bevor mancher sich zum Mitspringen einladen lässt, muss man vielleicht erstmal darum werben und erklären, warum habe ich eigentlich angefangen zu springen? Warum ist das so schön in meinem Leben? Und dann können wir das bezeugen. Oder wie Franziskus vor 1000 Jahren mal gesagt hat, predige jeden Tag das Evangelium und wenn nötig, dann benutze auch Worte. Soweit so poetisch und blumig. Aber was heißt das konkreter? Was heißt das heute? Wie können wir heute Leute eben dazu einladen? Was für einen Unterschied macht es in unserem Leben, dass wir in Verbindung mit Gott sind? Die Antwort findet sich an vielen Stellen in der Bibel. Es ist ein bestimmtes Schema, das so viel verrate ich schon mal. Und das sehen wir ganz besonders in einer Episode im Neuen Testament. Paulus, ein Missionar der ersten Stunde, ist unterwegs in Athen und er beobachtet die Kultur und er erzählt den Leuten das Evangelium. Und das macht er so, dass er einerseits absolut kulturell sensibel ist und an die Fragen und die Selbstverständlichkeiten der Zeit und dieser speziellen Athener Kultur anknüpft, aber andererseits so, dass er es gerade dadurch herausfordert. Vielleicht kennt ihr die TED-Talks. TED Talks, das sind so eine Plattform im Internet, findet man tausende Videos auch auf YouTube, wo Experten 20 Minuten ungefähr Zeit haben, um neue Ideen mit anderen zu teilen. Menschen für ihr Fachgebiet zu interessieren und zu begeistern. Neue Ideen vorstellen und anderen Lust darauf machen, darüber nachzudenken. Und sowas wie diese TED Talks gab es in Athen auch vor 2000 Jahren. Es nannte sich damals Areopag. Und der Areopag war ein großer Platz. Und die Leute in Athen waren total geil auf neue Theorien über die Welt, über Philosophie und Götter und wie das Leben funktioniert. Sie haben den ganzen Tag nachgedacht. Es ging sogar so weit, dass sie für alle Eventualitäten vorgesorgt hatten, spirituell gesehen, und zur Sicherheit, just in case, auch ein Altar für einen unbekannten Gott gebaut hatten. Denn etwas nicht zu wissen war für die Athener das Schlimmste, was sie sich vorstellen könnten. Athen war sowas wie die Wissenschaftshauptstadt der Antike. Sowas wie Harvard, Oxford und unsere Bring-Your-Own-Brain-Abende zusammengeworfen. Die Creme de la Creme des Denkens. Der ganze Stolz der Stadt. Wir sind die Klugen. Wir sind die, die Bescheid wissen. Und wir können die Fragen der Welt erklären. Und was dann passiert, hören wir jetzt im Original.
Paulus trat in die Mitte des Areopags und sagte: Ihr Männer von Athen, ich sehe, dass es euch mit der Religion sehr ernst ist. Ich bin durch eure Stadt gegangen und habe mir eure heiligen Stätten angesehen. Dabei habe ich auch einen Altar entdeckt mit der Inschrift für einen unbekannten Gott. Was ihr da verehrt, ohne es zu kennen, das mache ich euch bekannt. Es ist der Gott, der die Welt geschaffen hat und alles, was darin lebt. Als Herr über Himmel und Erde wohnt er nicht in Tempeln, die ihm die Menschen gebaut haben. Er ist auch nicht darauf angewiesen, von den Menschen selbst versorgt zu werden. Denn er selbst gibt ihnen das Leben und alles, was sie zum Leben brauchen. Nun, Gott ist bereit, mit Nachsicht über das hinwegzusehen, was ihr bisher aus reiner Unwissenheit getan habt. Jetzt aber fordert er alle Menschen überall auf, umzudenken und einen neuen Anfang zu machen.
Danke. Was macht Paulus hier? Er macht etwas, was ein amerikanischer Pastor das Ja, aber Nein, aber Ja-Schema nennt. Das klingt so, als könnte er sich nicht entscheiden, ist aber viel besser. Ja, aber Nein, aber Ja. In jeder Kultur, zu jeder Zeit und im Leben von jedem von uns, ehrlich gesagt, gibt es Aspekte, gibt es Dinge, die uns auf die Spur Gottes bringen werden, an die das Evangelium anknüpft. Aber indem es daran anknüpft, wird es die Weltanschauung und Selbstverständlichkeiten jeder Kultur auch verändern und gewissermaßen dann die Alternative vom Standpunkt des Evangeliums her aufzeigen. Was macht Paulus? Er sagt, ja, ihr seid außergewöhnlich religiöse Leute. Ihr sucht nach Gott. Ihr wollt wissen, wie es aussieht mit Gott. Ihr lebt Spiritualität und ihr seid auf der Suche. Es ist super. Aber nein, ihr könnt Gott nicht von euch aus erkennen. Ja, es ist ein bisschen durcheinander, aber es macht nichts. Ihr könnt Gott nicht von euch aus erkennen. Nicht durch euer Wissen könnt ihr zu Gott kommen. Aber ja, es ist trotzdem möglich, mit Gott in Verbindung zu sein, weil er in Jesus gekommen ist. Und jetzt, und das ist sozusagen der Skandal, also Paulus fordert die ganz schön raus, so, ne, die stolzen Athener, die auf ihr Wissen, wo Wissen alles war, er sagt, jetzt ist aber die Zeit der Unwissenheit vorbei. Was für ein Affront. Er sagt, ihr habt es die ganze Zeit nicht geblickt, Leute, ausgerechnet ihr Athener. Aber die gute Nachricht ist, jetzt könnt ihr tatsächlich dieses Wissen, was ihr braucht, erlangen. Ihr könnt tatsächlich diesen Gott kennenlernen. Aber nicht, weil ihr schöne Altare baut, sondern weil er auf die Erde in Jesus gekommen ist und eine Beziehung mit euch haben will. So knüpft Paulus an den Athener Lifestyle, an das, wie es sich in Athen anfühlt, zu leben an und zeigt, wie von Jesus her ein ganz neuer Zug reinkommt. Wir setzen uns jetzt mal in ein imaginäres Flugzeug, das uns vom Athen des ersten Jahrhunderts nach Hamburg 2016 bringt. Ich bin mir nicht sicher, welche Klasse das dann ist, aber unbequemer als Ryanair wird es auch nicht sein. Was heißt es also, heute zu springen? Inwiefern ist das, was wir als Christen leben, irgendwie mitten in der Kultur, aber ein Kontrast, ein Unterschied? Wie können wir heute die gute Nachricht bezeugen? Was macht sie in unserem Leben gut? Zu was laden wir die Menschen da ein? Und dafür müssen wir uns angucken, wie fühlt es sich denn heute an zu leben? So. Und es ist gar nicht so einfach zu sagen. Da gibt's viele Doktorarbeiten und Social Studies und was weiß ich was dazu. Was heißt es eigentlich, heute zu leben? Aber ich würde mal hier einen Vorschlag machen. Und ich bin 25 und deswegen ist das etwas, was vielleicht mit mir und mit meiner Generation viel zu tun hat. Ich weiß nicht, ob ihr das alle mitfühlen könnt, aber für viele Leute meiner Generation trifft es absolut einen Nerv. Und zwar ist es eine Antwort auf eine Frage, die die Kultur stellt. Und diese Antwort kommt aus der Werbung. Und zwar Marlboro. Don't be a maybe. Maybe never feels free. Und da gibt's alle möglichen Spielarten. Maybe never wrote a song. Maybe never fell in love. Alles Mögliche. Don't be a maybe. Ich weiß nicht, ob ihr das mitfühlen könnt, aber ich glaube, für viele meines Alters und meiner Generation trifft es total einen Nerv. Scheiße, bin ich ein Maybe? Weil warum? Was ist das Problem? Wie fühlt es sich an zu leben? Und warum fordert diese Werbung auf geniale Art und Weise da was heraus und bringt was auf den Punkt? Ich glaube, dass die Frage ist, hat viel mit Identität zu tun und mit dem, wer ich bin. Die Frage ist, was soll ich studieren, wenn gefühlt jede Woche ein neuer, super interessanter Studiengang entsteht? Mit wem soll ich zusammen sein, wenn ich am laufenden Band super gute Leute kennenlerne? Und alles, was wir haben, sind in allen Lebensbereichen zahllose Alternativen. Die einzige Alternative, die wir nicht mehr haben, ist, ob wir all diese Alternativen wollen. Wir müssen uns entscheiden. Es ist nicht mehr selbstverständlich, was wir machen, mit wem wir zusammenkommen, was ich studiere. Wenn vor ein paar hundert Jahren klar war, Meine Identität ist letztendlich, dass ich der Sohn von meinen Eltern bin, in diesem Ort lebe und deswegen werde ich auch als Beruf das ausüben, was mir vorgezeichnet ist durch den Beruf meiner Eltern, meines Vaters, dann ist das heute ganz anders. Und es ist total gut, dass es anders ist. Ich bin da sehr dankbar dafür. Es ist total schön. Aber es ist inzwischen zu einem Imperativ geworden, zu einem Anspruch, der heillos überfordert. Wie gesagt, 1000 Alternativen außer der Option, ob ich all diese Optionen will. Und dazu kommt noch, ich muss mich zwar ausprobieren, aber ich muss auch mein wahres Selbst finden und entfalten und dabei auch noch Spaß haben. Heillose Überforderung. Was passiert, wenn jetzt in diesem Ja, aber Nein, aber Ja-Stil das Evangelium kommt? Erstmal Ja. Ja, es stimmt. Wir können und wir müssen unser Leben tatsächlich gestalten. Das macht keiner für uns. Es wird keine Stimme aus einem brennenden Papierkorb geben, die dir den 10-Punkte-Plan zur Selbstentfaltung liefert. Und ja, es gibt wirklich viele Möglichkeiten, wie das aussehen kann. Also ja, wir brauchen irgendwie etwas, was uns im Kern ausmacht und eine Identität. Und sie wird uns nicht mehr selbstverständlich in die Wiege gelegt, so wie das früher eben war. Aber nein, wir sind dabei eben nicht auf uns alleine gestellt. Die Antwortversuche sind nicht ganz falsch, aber sie rechnen mit einem Faktor nicht. Wenn die Gesellschaft, wenn die Kultur, wenn das Lebensgefühl momentan im Prinzip sagt, du musst dich selbst nicht nur finden, sondern erfinden, dann dürfen wir wissen, dass wir in Gott schon immer Gefundene sind. Unsere Identität können wir uns niemals selbst geben. Und ehrlich gesagt, das macht auch niemand. Wir werden uns immer für bestimmte Aspekte unseres Selbstes, unseres Selbstseins entscheiden, aufgrund des Rasters, welches die Kultur uns liefert. Und es sind auch gute Sachen, gar keine Frage. Wer vor 100 Jahren sprachlich begabt war und was mit seinen Händen anfangen konnte und Sohn eines Handwerkers war, der wird einen Teil seines Selbstes, was er in sich entdeckt, zurückstellen und einen anderen ausüben. Er wird vermutlich nicht Übersetzer werden. Heute, jemand läuft durch Hamburg und entdeckt auch diese beiden Seiten an sich. Ich bin irgendwie gut mit meinen Händen, ich bin ein guter Handwerker, aber ich bin auch fit in Sprachen. Es ist wahrscheinlicher, dass er sich für ein humanistisches Gymnasium entscheidet und irgendeine Geisteswissenschaft studiert. Niemand entscheidet sich wirklich von sich aus selbst, sondern es ist immer letztendlich unser Umfeld, was uns da schon mitprägt. Und trotzdem ist das der Anspruch. Wir müssen uns selbst irgendwie erfinden. Das ist das, was in der Luft liegt. Das Problem ist, wenn nichts vorgegeben ist, wenn es kein Raster angeblich gibt, anhand dessen ich Dinge entscheiden kann, dann muss ich mir meine Welt selbst schaffen. Und das Fiese ist, und das ist wirklich das große Nein, dann ist jedes Scheitern, jedes Ausprobieren, das eine Lücke in meinen Lebenslauf reißt, eine Katastrophe, weil es mit einem Identitätsverlust gleichkommt. Und dazu sagt das Evangelium Nein. Also nochmal, ja, wir können und dürfen und müssen dieses Leben tatsächlich gestalten. Und ja, wir dürfen und können uns selbst finden, aber nein, wir können uns nicht im letzten Selbst erfinden. Aber ja, wir dürfen entdecken, dieses Leben lässt sich auch gestalten. Und es lässt sich leben und es lässt sich frei aufleben, vor allem dann, wenn wir schon wissen, dass wir schon längst Gefundene sind. Und wenn wir dann Scheitern erleben, wenn wir dann Dinge ausprobieren, wer sind wir, was macht uns aus? Und wir merken, ja, das ist es nicht. Dann ist das noch nicht die letzte Wahrheit über uns. Dann ist das noch nicht das letzte Wort. Dann ist das nicht das, was unsere Identität zum Einsturz bringt. Oder, um es in Jesu Worten zu sagen, wer sein Leben selbst suchen, erfinden, also selbstsüchtig leben will, der wird es verlieren. Aber wer sein Leben in meine Hände legt, wer mir vertraut, wer mir sein Leben gibt, der wird das Leben finden. Der wird sich selbst finden. Das ist jetzt ein Aspekt, das ist ein Beispiel, was passiert, wenn Evangelium und Kultur zusammenkommen. Ja, es gibt ganz viel Gutes und wir knüpfen daran an und wir sind ja Teil davon, wir können gar nicht anders. Aber trotzdem dürfen wir darüber hinaus diese Hoffnung bezeugen. Sie geben mir recht. Dass es diese Hoffnung gibt, dass Gott alle Menschen zu diesem himmlischen Tanz einlädt, das dürfen wir bezeugen. Wir dürfen springen Und wir dürfen Menschen dazu einladen. Zu einem Gott, der es unendlich gut meint mit uns. Wir dürfen Menschen das zusagen, dass sie eben nicht damit alleine sind und dass es diese Hoffnung gibt, dass wir uns nicht selbst erfinden müssen. Und dabei haben wir gar nicht im Letzten für alle Menschen die Antworten. Das ist ja das Schöne, das Gute. Wir müssen nicht jedem Menschen sagen, wie das in seinem Leben aussieht, sondern wenn wir Gott bezeugen, dann weisen wir von uns weg. Es geht nicht so sehr darum, dass wir für alle Menschen die Wegweiser werden, sondern dass wir Wegweiser sind. Wir sind Wegweiser, weil wir von uns wegweisen hin zu Gott und Leute an ihn verweisen. Die Frage ist natürlich, springst du schon? Kennst du Gott? Kennst du diese Verbindung, die es tatsächlich gibt? Lebst du mit ihm? Und kannst du dann von dir wegweisen hin zu ihm und Menschen zu diesem Tanz einladen? Diesen Tanz, den man nicht erklären kann, die Musik, weil man ihn eben nur tanzen kann. Ich würde euch herausfordern, heute Nachmittag euer Smartphone oder Handy oder wie auch immer rauszunehmen und mal durch eure Kontakte durchzuscrollen und zu überlegen, wer ist denn hier in meinem Umfeld, mit wem lebe ich denn und wie fühlt es sich für uns an zu leben? Was sind denn die Fragen? Was sind die Fragen, auf die das Evangelium eine gute Nachricht ist? Das ist eins von 1000 Beispielen. Ich bin davon überzeugt, dass wenn Gott in unser Leben kommt, es unser Leben verändert. Und ich bin davon überzeugt, dass wenn wir das bezeugen, dass das wirklich auch für heute eine gute Nachricht ist. Amen.